Mobilität von morgen.
Eine starke deutsche Automobilindustrie.
Vorentwicklungs- und Forschungsstadium.
Jeder dritte Autohändler sowieso.
Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mobilität von morgen. Heute geht es um eine Technologie oder eigentlich um zwei Technologien, die sozusagen der Mobilität vorgeschaltet sind. Bevor ein Mobil gebaut werden kann, muss es ja erstmal entwickelt, geplant, produziert, ausgeliefert und später auch gewartet werden. Und hier in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie kommen immer mehr zwei Themen, die da wichtig werden, nämlich 3D-Druck und künstliche Intelligenz. Wir haben heute zwei Gesprächspartner dabei, die uns zu beiden Themen spannende Anregungen und Informationen geben können. Da ist zum einen Ralf an der Hofstadt. Er ist Leiter des Center of Competence Additive Manufacturing und der externen Consulting-Einheit Additive Manufacturing Solutions bei Daimler Truck, sowie auch Projektleiter eines crossfunktionalen 3D-Druckprojekts, das Daimler Truck betreibt und auch öffnet für Kunden und für Externe, die sich dort gerne die Expertise und auch direkt die Teile holen wollen. Parallel ist er in diversen Fachgremien, unter anderem beim VDI und beim VDMA sowie im Beirat des Verbands 3D-Druck tätig und er fungiert in seiner 3D-Kompetenz auch als Trainer, Dozent und hat einige Bücher zu diesem Thema schon veröffentlicht. Herzlich willkommen, Ralf.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Marcel Martini ist seit 2001 Geschäftsführer bei Susi und James. Witziger Name, spannendes Unternehmen. Susi und James ist ein innovatives Hightech-Unternehmen, das 2014 als Startup gegründet wurde mit der Mission, Geschäftsprozesse durch intelligente Technologien neu zu denken und nutzt seither auch bereits künstliche Intelligenz, war also relativ früh dabei mit dieser Technologie. Unter anderem die KI-basierten Voicebots im Kundenservice und maßgeschneiderte Automatisierungslösungen laufen bereits bei vielen Unternehmen und sie sind effizient, skalierbar, zukunftsorientiert. Eine nahtlose Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, das ist das Ziel von Susi und James. Möglich wird das durch den Einsatz modernster Methoden und natürlich künstlicher Intelligenz, Computerlinguistik, Informatik und maschinellem Lernen. Marcel hat internationale Erfahrung als Manager, Geschäftsführer und ausgeprägte Expertise im Bereich Automotive und im IT-Sektor und er ist Diplom-Physiker, was meine größte Bewunderung hervorruft, weil ich glaube, eines der schwersten Studiengänge überhaupt. Herzlich willkommen, Marcel.
Vielen Dank, Guido. Dankeschön.
Ja, Ralf, vor einigen Jahren wurde das Thema 3D-Druck ja extrem gehypt. Man hatte den Eindruck, es würde wirklich die Industrie mehr oder weniger auf den Kopf stellen und es sei das zukünftige Tool für effiziente und schnelle und vor allem kostengünstige Produktion. Kannst du uns mal aufklären beim Hype-Cycle zum Thema 3D-Druck, wo stehen wir da heute?
Ja, erstmal vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Frage, Guido, und auch eine sehr wichtige Frage. Und du hast gerade eben schon gesagt, ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, auf den aktuellen Gartner Hype Cycle mal einen Blick zu werfen. Und ganz aktuell von diesem Jahr auch gibt es ein ganz tolles Bild dazu, wo in welchem da die unterschiedlichen, ich nenne es mal Zukunftstechnologien, wir haben schon gehört KI, aber auch Virtual Reality, Blockchain und natürlich auch die additive Fertigung aufgeführt ist, mit einem sehr, sehr interessanten Ergebnis. Weil die additive Fertigung ist ja nichts jetzt Neues, gibt es ja schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon. Aber mittlerweile ist so die Hype-Phase und auch das Tal der Tränen durchschritten und sogar über den Pfad der Erleuchtung hinaus sind wir mit der additiven Fertigung laut dem Gartner Hype-Cycle in der Produktivität angekommen. Und das lässt sich auch aus meiner Sicht absolut so bestätigen, weil wenn man mal drauf schaut, wie viel wirtschaftliche Serienanwendungen es mittlerweile in den unterschiedlichsten Branchen gibt, dann muss man ganz klar sagen, ja, es zählt nicht mehr der Satz, den ich immer noch oft höre, ja, 3D-Druck, das machen wir irgendwann, aber jetzt kommen wir gerade nicht aus dem Hamsterrad raus, wir müssen es jetzt machen, weil der 3D-Druck ist angekommen.
Ja, da werden wir sicherlich noch einige Aspekte dazu näher beleuchten. Marcel, ganz ähnlich ist es ja beim Thema künstliche Intelligenz. Da sind wir, glaube ich, beim Hype-Cycle noch ein bisschen weiter vorne. Also da ist ja derzeit, es ist ja in aller Munde und man hat ja schon den Eindruck, es wird keinen Bereich der Wirtschaft mehr unberührt lassen, spätestens seit ChatGPT am Markt ist. Wo stehen wir bei der KI aus deiner Sicht?
Im Grunde ist das ganz ähnlich, aber letztendlich wird der Hype-Cycle in meiner Wahrnehmung in der KI irgendwie nicht einmal durchlaufen, sondern n-mal, weil letztendlich ist ja KI ein großer Überbegriff und ist auch nichts Neues. Also die Mathematik gibt es irgendwie seit den 60ern, maschinelles Lernen gibt es auch schon ewig, die Susie und James gibt es schon seit 10 Jahren und nutzt KI sozusagen, aber es gibt eben immer wieder neue Technologien, es ist sehr, sehr schnelllebig. Du hast selber gesagt, die ChatGPTs dieser Welt, also sprich, neue Möglichkeiten, die aus generativer KI entstehen. Jetzt gibt es das große Modewort KI-Agenten. Ob daran alles neu ist, lasse ich mal hier selber dahingestellt sozusagen. Aber letztendlich ist die Technologie definitiv angekommen, aber vielleicht nur als großer Überbegriff. Es gibt einige sehr, sehr etablierte Methoden, die auch das Tal der Tränen schon längst durchlaufen haben sozusagen und in der produktiven Nutzung sind. Es gibt andere Technologien, die jetzt genau auf dem Peak dieses Hypes sind, wo man vielleicht auch in Kurze feststellen wird, naja, ganz so einfach ist es vielleicht auch nicht und die Integration in ein Unternehmen unter Berücksichtigung von Regulatorien, Schutz von vertraulichen, personenbezogenen Daten etc. pp. Ist vielleicht alles nicht so einfach. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man es tut, dass wir als Gesamtwirtschaft uns damit beschäftigen, ja, auch im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben und um diese Probleme zu lösen, gibt es ja auch Expertenfirmen, so wie wir.
Ja, beim 3D-Druck ist ja derzeit das Spannende, dass die Produktion von Teilen dort stattfinden kann, wo die Teile gebraucht werden. Also bisher funktioniert die Industrie ja so, dass man versucht, möglichst in der Produktion zu skalieren, also eben viele Teile an einem Ort zu produzieren. Und das macht 3D-Druck, stellt dieses Thema auf den Kopf. Man produziert dort, wo die Teile eben gebraucht werden und transportiert keine Teile, sondern Daten. Das klingt nach einem Königsweg. Ist das eigentlich auch eine Lösung für Logistikprobleme zum Beispiel oder auch um Zollkonflikten aus dem Wege zu gehen, denn bisher werden ja Daten im Gegensatz zu Waren nicht mit Zöllen belegt.
Ja, also tatsächlich, der industrielle 3D-Druck bietet genau dieses Potenzial für ein neues digitales Geschäftsmodell und viele Unternehmen sehen dieses große Potenzial in der additiven Fertigung noch gar nicht so stark, dass sich auch logistikseitig, auch entsprechend der Wertschöpfungsketten, sehr, sehr viel verändern kann. Und es auch schon Unternehmen wie uns als Daimler Truck und Daimler Buses gibt, die genau in diesem Modell schon unterwegs sind. Man darf an der Stelle aber eins natürlich nicht vergessen, dass sehr viele Schritte auch vorab zu gehen sind und den 3D-Druck erstmal für die Serien und auch für die Ersatzteilfertigung im jeweiligen Unternehmen zu zertifizieren. Das ist ein ganz, ganz, ganz essentieller Punkt, nämlich, weil nur wenn man diese Schritte vorab macht, kann man genau in dieses Zukunftsmodell, also so wie du gesagt hast, Guido, dieses Streaming-Modell nennen wir es immer wieder, einsteigen. Und da gehört natürlich dazu, erstmal als Unternehmen herauszufinden, was sind denn die passenden und wirklich richtigen und wirtschaftlichen Use Cases? Habe ich überhaupt die Datenverfügbarkeit? Und wenn ich die Daten nicht habe, muss ich die richtigen Daten erzeugen, ich muss die Daten schützen, bis hin zu technischen, qualitativen Freigabeprozessen sind natürlich im Vorfeld für dieses digitale Geschäftsmodell viele Schritte zu gehen, um das dann auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zum Fliegen zu bekommen.
Was sind denn da die Voraussetzungen, die wichtigsten und welche Schritte muss man bedenken, die auch gerne vergessen werden, wenn zum Beispiel ein Kunde auf euch zukommt und sagt, wir hätten gerne dies oder jedes Teil produziert?
Ja, ich glaube, das kann man so an zwei übergeordneten Punkten festmachen. Zunächst mal ist eher so ein bisschen eine Einstellungsthematik, eine emotionale Geschichte. Bin ich denn bereit, aus dem Hamsterrad des Alltags rauszusteigen und zu sagen, hey, ich lasse mich auf ein neues Modell ein, weil ich tatsächlich glaube, da steckt ein großes Potenzial drin. Also sprich, die Unternehmen, das Management, alle Entscheider müssen sich dazu ein Stück weit committen. Das ist, glaube ich, das die Grundvoraussetzung, die über allem schwebt. Und der zweite große Block ist das Thema Daten. Und das wird sehr häufig, zumindest aus meiner Sicht, noch zu wenig mit dem Thema additive Fertigung in Korrelation gebracht, dass nur mit den richtigen Daten, mit der Erzeugung des digitalen Zwillings meiner Produkte für den 3D-Druck auch solche Modelle notwendig sind oder diese Modelle ja umgesetzt werden können. So ist eigentlich das richtige Wording. Und das ist die Basis, also diese Datenbasis. Und da passt auch ganz gut ein Satz dazu, da wollte ich nicht müde, den immer wieder zu erwähnen, dass der industrielle 3D-Druck, also sprich der 3D-Druck in das Serien- und Ersatzteilgeschäft, ein mindestens 80% digitales Business darstellt. Weil wenn ich eben nur diese Daten habe, dann kann ich gewährleisten, dass ich reproduzierbare Teile produziere, dezentral, über diesen Streaming-Weg oder auch zentral und natürlich auch die Qualitätsstandards einhalte und erreichen kann. Das ist die Basis dafür.
Okay, also das heißt, die eigentliche Produktionstool, der Drucker, ist mehr oder weniger nur ein Werkzeug und entscheidend ist, dass der es anwendet, auch da weiß, damit umzugehen. Das ist ja naheliegend oder nachvollziehbar. Ja, Marcel, wie sieht es bei euch aus? Ich meine, ihr habt ja Produkte, die auch viel mit Daten arbeiten und die vor allen Dingen die Daten, die im Unternehmen vorhanden sind, erlebbar und nutzbar machen. Smart Office heißt eines eurer Produkte oder die Telefonassistentin Susi. Kannst du mal erklären, wie da der Zusammenspiel eigentlich zwischen den Daten und der KI funktioniert?
Ja, gerne. Also ich erstmal, Ralf, ich habe mich über deinen Satz gefreut. Du hast gesagt, Unternehmen müssen bereit sein, aus so einem Hamsterrad rauszukommen. Und also neben Datenverfügbarkeit, was natürlich für uns auch essentiell ist, ist tatsächlich auch die Bereitschaft zur Veränderung, also Change Management, wie es so schön neudeutsch heißt, eines der zentralen Erfolgsfaktoren, um tatsächlich so ein Projekt KI-Einführung erfolgreich durchzuführen und eben nicht nur in so einem Prototypen-Status zu verbleiben. Ich kann natürlich total nachvollziehen, dass Unternehmen einerseits wie Druck verspüren, weil in den Medien steht überall, ihr müsst morgen KI nutzen, sozusagen, dann seid ihr nicht mehr da. Aber andererseits jedes Unternehmen auch nachvollziehbarerweise ein Stück weit mal mehr, mal weniger skeptisch ist das sicher, funktioniert das, wollen meine Kunden das auch annehmen? Und wir kommen so ein bisschen aus der Ecke, dass wir sagen, unser Job ist es, Geschäftsprozesse Ende zu Ende zu digitalisieren und das geht eben nur mit KI. Deswegen sind wir natürlich ein KI-Unternehmen, nutzen aber letztendlich KI da, wo es notwendig ist. Also es ist Mittel zum Zweck, also ich möchte einen Geschäftsprozess vollständig autonom ablaufen lassen, aber es ist keine notwendige Voraussetzung. Wenn es mit einer guten, alten, langweiligen Automatisierung funktioniert, dann ist dem eben so, aber meistens reicht das eben nicht. Das heißt einerseits Datenverfügbarkeit, Zugriff auf Daten, wo liegen die, sind die verteilt in Unternehmen, welche Informationen brauche ich eigentlich, um einen Geschäftsprozess tatsächlich zu bearbeiten, das ist eines der wichtigsten Themen, mit der wir uns letztendlich jeden Tag beschäftigen. Und das, was wir im Kundenservice machen, also sprich unser Produkt Smart Office, eine Voice-AI-Anwendung hauptsächlich für Kundenservice sozusagen, ist sozusagen ein Subprodukt von dem großen Ganzen. Also sprich, ja, ich möchte Geschäftsprozesse Ende zu Ende umsetzen. Ein leichtgewichtiger Einstieg für KI ist aber eben Kundenservice, weil man da oft die Situation stößt, dass ein Geschäftsprozess in sehr ähnlicher Form sehr häufig auftritt. Und damit bringt es natürlich ist es ein guter Kandidat für KI letztendlich. Das heißt, das ist so ein Stück weit die Einstiegsdroge. Ja, ich kann mein Telefon nicht jeden Tag abnehmen. Ich habe kein eigenes Callcenter, da möchte keins beauftragen. Was mache ich jetzt mit meinen Kunden, die mich erreichen wollen? Das ist sozusagen eine kleine, skalierbare, out-of-the-box-Lösung. Mhm. Aber dann muss ja mit dem Telefonat irgendwas passieren. Also es bleibt ja nicht, ich habe heute Morgen noch mit einem Versanddienstleister telefoniert, um rauszufinden, wo mein Paket ist. Das war irgendwie keine sehr schöne Erfahrung. Inzwischen weiß ich, dass es nicht da ist, was mir die App sagt. Okay, Aber jetzt müssen ja nachfolgende Prozesse auch funktionieren. Das heißt, jetzt muss ja recherchiert werden, wo ist denn dieses Paket? Oder vielleicht ist es auch verloren oder defekt, dann muss irgendwie ein Ersatz losgeschickt werden. Es muss ein Kostenverursacher identifiziert werden. Es muss jemand verifizieren, wer ist denn schuld? Wer bekommt jetzt von wem Geld? Und das sind Dinge, die wir mit dem Plattformgedanken dann umsetzen wollen, um eben tatsächlich diesen Geschäftsprozess, ich habe eine Reklamation mit meinem Paket, wirklich Ende zu Ende abzubilden. Aber so ein kleingewichtiger Einstieg bei uns häufig ist eben über den Bereich Kundenservice oder telefonische Kommunikation.
Weil das jedem sich sofort erschließt, was man da verbessern kann. Jeder, der schon mal mit einem Callcenter zu tun hat, weiß, glaube ich, sofort, wo da das Problem ist. Stichwort Warteschleife. Aber jetzt erklär doch bitte noch mal einmal am Beispiel Daimler Truck und Buses. Wie könnt ihr sie unterstützen, im Bereich 3D-Druck ihre Ziele zu erreichen?
Ja, letztendlich ist es natürlich so, das wissen wir auch, wir als Susi und James sind sicherlich keine Experten im Bereich 3D-Druck. Also ich weiß, was das ist, aber der Ralf ist da, und sein Team haben dieses Expertenwissen. Aber letztendlich sind wir diejenigen, die dieses Expertenwissen sozusagen in ein skalierbares IT-Produkt in dem Fall gießen. Der Ralf hatte ja selber gesagt, 80% des Geschäftsprozesses ist eigentlich IT und wir sehen uns sozusagen als technologischer Enabler für dieses gesamte Vorhaben. Das ist vielleicht ein bisschen anders, als wir mit den meisten anderen Kunden arbeiten, wo wir letztendlich tatsächlich deren eigene Geschäftsprozesse erstmal effizienter gestalten und optimieren. Hier ist es ein neues Businessmodell, was entsteht. Aber wir sind der technische Enabler und wir bringen eine Menge Erfahrung aus der Automobilindustrie mit. Das hilft natürlich auch hier und da. Und ich denke, wir haben eine ganz, ganz schöne Größe erreicht, dass wir einerseits schnell genug Dinge umsetzen können, andererseits aber auch nicht, man verbindet mit Startups ja häufig dieses Thema Innovationskraft und Schnelligkeit. Das ist was wir sicherlich behalten haben. Aber haben diesen, ich nenne mal, Jugendforscht-Modus, denke ich, längere Zeit hinter uns gelassen. Wir sind ein kleines, aber etabliertes Unternehmen und denke, wir können einen großen Mehrwert aus der Zusammenarbeit mit Daimler generieren.
Wenn ich das richtig weiß, ist es doch so, dass ihr diese 3D-Plattform auch Dritten zur Verfügung stellt. Und das genau der Punkt ist, wo ihr ins Spiel kommt, Marcel, ja? Wo ihr also dann sozusagen der Face-to-the-Customer seid, der es mit Daimler Bus & Truck 3D-Druck gemeinsam durchführen will.
Ja, der Außenauftritt steht natürlich unter dem Label, unter der Flagge von Daimler Truck. Die Technologie und die Software kommt letztendlich von uns. Und wenn Daimler Truck sozusagen neue Kunden generiert, dann ist es tatsächlich heute so, dass wir im Hintergrund für diese Kunden die Instanzen konfigurieren, die ganze technologische Abgrenzung übernehmen, weil wir natürlich sicherstellen müssen, ich meine, es sind hochsensible Daten, dass kein Kunde Zugriff auf Daten von anderen hat, dass alle Schichten korrekt getrennt sind, etc.
Apropos Schichten getrennt, das ist ja genau die Art und Weise, wie 3D-Druck eigentlich funktioniert. Ein Objekt, ein Produkt wird gefertigt in Schichten aus verschiedenen Materialien und das können also Dinge sein, die man vorher in einem Stück gar nicht herstellen konnte. Ralf, kannst du mal vielleicht mit uns mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen? Wo geht denn das Thema 3D-Druck künftig noch hin? Wir sind ja im Moment bei Prototypenfertigung. Ich habe auch schon gehört, Ersatzteilfertigung ist auch schon ein großes Thema. Großserienfertigung beginnt vielleicht auch jetzt gerade erst. Wo ist die Zukunft?
Das ist natürlich auch ein ganz interessanter Punkt. Wo geht die Reise mit der additiven Fertigung hin und wo stehen wir denn heute? Da haben wir vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Also wie du richtig schon gesagt hast, Guido, wir sind natürlich im Prototyping-Bereich oder auch im Design-Teile-Bereich schon viele Jahre und Jahrzehnte branchenübergreifend unterwegs. Also da ist der 3D-Druck etabliert. Was tatsächlich jetzt durch dieses Durchschreiten der einzelnen Phasen im Gartner Hype-Cycle schon deutlich ersichtlich wird, dass immer mehr Serienanwendungen, also im Ersatzteilbereich, aber auch in der Serie, also tatsächlich auch wir verwenden und produzieren schon eine Vielzahl von Produkten für unsere Serienfahrzeuge, die aktuell auf der Straße unterwegs sind. Und so gibt es im Medical-Bereich, aber auch im Aerospace-Bereich und in vielen anderen Branchen ganz viele tolle Serienanwendungen, wo wir heute schon sind. Wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft werfen, wird sich das Thema 3D-Druck weiter ausbreiten. Und das ist das Spannende, dass es so einen disruptiven Charakter hat und auch unterschiedlichste Branchen erreicht. Also man sieht ja wirklich auch im Customer-Bereich, im Gesundheitsbereich, es wird Haut gedruckt, es wurden Organe gedruckt, es wurden im ganz anderen Bereich Häuser gedruckt, bis hin zu großen Schiffen und Booten. Also es ist schon wirklich verrückt, was mit der additiven Fertigung da auf uns zukommen kann und sehr wahrscheinlich auch kommen wird. Ich glaube, das ist sowas, dass es wirklich so diese Verschmelzung der einzelnen Branchen immer mehr geben wird, weil natürlich auf einer 3D-Druckanlage eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten produziert werden können. Das ist natürlich ein ganz besonderer Asset von dieser Technologie. Wenn wir jetzt so zurückgehen in Richtung unser digitales 3D-Druck-Business, sehen wir gerade, ihr habt die Punkte schon angesprochen gehabt, so mit dem Aufbau von dieser Plattform, die wir sowohl nach extern, aber auch nach intern bei uns innerhalb Daimler Buses nutzen, sehen wir, dass die dezentrale Produktion, und das ist auch was in der Zukunft noch stärker kommen wird, ganz stark forciert wird. Also wir haben heute schon in unseren Außenorganisationen, aber auch bei zertifizierten 3D-Druckpartnern von unserer Seite, als auch bei Logistikunternehmen, 3D-Drucker stehen und die Teile werden dezentral produziert. Und genau dieses Modell, das jetzt so in den Anfängen ist, wird in der Zukunft weiter ausgerollt worden, weil es ökonomisch, aber auch ökologisch ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringt.
Stichwort ökonomisch. Wie sieht denn die Kostenbilanz aus von 3D-Druck? Weil wir haben ja in Deutschland doch ein Kostenproblem, was Produktion anbetrifft, hohe Mitarbeiterkosten, hohe Energiekosten, die ganzen Strukturkosten, you name it. Und sind das Themen, die man auch hier adressieren kann?
Ja, absolut. Also eine pauschale Aussage über die Kosten der additiven Fertigung ist natürlich unglaublich schwer zu treffen. Warum? Weil wir ja unterschiedlichste Werkstoffe 3D drucken können. Also ich tue mir sehr schwer und es ist auch sehr unseriös zu sagen, wie sieht die Kostenstruktur für den 3D-Druck allgemein aus, wenn ich auf der einen Seite flexible Materialien drucke, aber auch Polymere oder Metalle bis hin zu Gold. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie die Kostenstruktur aussieht. In die Serienfertigung komme ich natürlich nur, wenn die ganze Geschichte auch wirtschaftlich ist. Und da sind wir tatsächlich heute mit dem 3D-Druck schon wirtschaftlich. Wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass man den Blick darauf hat, individuell die Produkte, die potenziellen 3D-Druck-Teile auch individuell zu betrachten und sich ein bisschen aus, ich sag mal, den vielleicht in dem ein oder anderen Unternehmen vorherrschenden Zwängen löst, dass man sagt, okay, ich vergleiche jetzt nur den Stückpreis von den Produkten miteinander, sondern vielmehr den Blick darauf richtet, auf die TCOs, also die Total Cost of Ownership. Sprich, was kostet mich denn wirklich dieses Teil in Summe zu produzieren? Inbegriffen der Werkzeugkosten, inbegriffen, dass ich in anderen Fertigungsverfahren von Losgrößen abhängig bin, was zur Folge hat, dass ich an Lagerkosten gebunden bin, bis hin gegebenenfalls zu Verschrottungskosten oder auch Themen wie Transport- und Zollkosten, du hast vorher kurz angesprochen, Guido. Dieser Blick muss ganzheitlich auf dieses Thema additive Fertigung gerichtet worden. Und die Unternehmen, die genau diesen Switch und diesen richtigerweise korrekten Blick dann darauf werfen, finden ganz schnell viele passende und wirtschaftliche Use Cases. Sprich, dann ist die additive Fertigung auch tatsächlich wirtschaftlich.
Okay, da gibt es ja einige spannende Perspektiven. Zurück zum Thema, das ihr ja heute schon macht, nämlich die Ersatzteilfertigung. Ich meine, Daimler Truck & Bus ist ja ein global agierendes Unternehmen mit starkem Footprint in Nordamerika, Südamerika, eigentlich überall auf der Welt seid ihr tätig und braucht dort für eure Produkte dann auch im Service zum Beispiel Ersatzteile. Wie genau funktioniert das, wenn jetzt klar ist, wir müssen an einem relativ entfernten Ort dieser Welt, relativ schnell, damit der Kunde wieder seinen Truck oder seinen Bus nutzen kann, ein Ersatzteil verschiffen, und zwar per Daten. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Tatsächlich sind zunächst die Schritte, die ich schon vorher kurz erwähnt habe, vorab zu gehen. Und die Basis für so ein Modell, dass wir wirklich dezentral am Point of Sale, am Point of Production, wo auch immer auf der Erde produzieren können, ist die Basis, die Daten, der digitale Zwilling. Also sprich, dass wir von unseren physischen Produkten das Abbild haben, das digitale Abbild, und dieses dann natürlich auch so gespeichert haben, dass wir es in einer digitalen Bibliothek, nenne ich es jetzt mal, bei uns, bei Susi und James, und uns nennt sich dann das ganze Thema Digital Warehouse, DWH, in welchem dann die Daten gelagert sind, um dann darauf aufbauend in ein Digital Rights Management zu kommen. Wir sprechen hier immer vom Lizenzmanagement, also sprich, dass der Kunde, und das ist gängige Realität heute schon bei uns im Unternehmen, entscheiden kann, möchte ich das Teil physisch beziehen bei euch in der Zentrale oder möchte ich die Lizenz zum Drucken? Und genau dann kommt genau dieses Streaming-Modell zum Fliegen im wahrsten Sinne des Wortes, um dann innerhalb kürzester Zeit genau dort produzieren zu lassen, also das Produkt in der benötigten Stückzahl. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um es dann auch ganz schnell einsatzfähig zu haben. Sei es am Produktionsband, wie gesagt, oder dann wirklich auch in den Werkstätten oder sogar in lokalen Logistikzentren. Und darum ist natürlich auch ein ganz großer und ein wichtiger Block zu sehen, das Thema Datensicherheit. Wie bekommt man das hin, dass auch die Daten wirklich nur in der benötigten Stückzahl produziert werden können, dass nicht irgendwo auch eine Manipulation der Daten stattfindet? Und das sind ganz viele weitere Aspekte natürlich zu beachten, um dann dieses Modell auch ins Rollen zu bekommen.
Ja, Marcel, Susi und James, ihr seid sozusagen im Digital Warehouse die Lageristen, wenn ich das so richtig übersetzen kann. Wie stellt ihr denn sicher, dass immer die richtigen Daten zur Verfügung stehen? Denn ich kann mir vorstellen, so ein Datensatz für ein kompliziertes Teil wie, ich sage jetzt mal, ein Bremssattel zum Beispiel, ist ja doch ein sehr kompliziertes und umfangreiches Stück.
Letztendlich gibt es da ganz, ganz viele technische Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also es gibt natürlich strukturierte Datenformate, die für den 3D-Druck verwendet werden. Da kann man schon am Anfang sehr viel machen mit entsprechenden grundsätzlichen Qualitätschecks, Überprüfung, ob bestimmte Geometrien denn überhaupt, die in den Daten vorliegen, für ein 3D-Druckverfahren oder einen bestimmten Drucker oder ein bestimmtes Material überhaupt möglich sind. Man kann überprüfen, ob die richtigen Materialien für den Einsatzzweck tatsächlich gewählt wurden, ob entsprechende technische Requirements erfüllbar sind, Thema zum Beispiel Festigkeit etc. pp. Oder die Festigkeit gegenüber externen Umwelteinflüssen, Temperaturbereiche, solche Dinge. Das kann man alles machen. Da sind wir auf dem Weg, sukzessive immer weitere Funktionalitäten hinzuzufügen. Bis hin zu natürlich auch unmittelbaren wirtschaftlichen Analysen, also sprich, ein Kunde lädt einen Teil hoch oder vielleicht auch nur in eine bestimmte Geometrie und bekommt unmittelbar einen Schätzer der jeweiligen Produktionskosten für genau dieses Teil mit einer gegebenen Stückzahl in einer bestimmten Region, um dann sehr leicht vielleicht entscheiden zu können, okay, gehe ich den alten Weg des physischen Teils oder kann es sich für mich loben, eben so eine Drucklizenz zu erwerben und das Teil dann additiv zu fertigen. Da gibt es sicherlich noch viel, viel, viele Dinge, die man in Zukunft hinzufügen kann. Ich könnte mir beispielsweise auch gut vorstellen, dass man noch stärker in so einen Forecast-Gedanken geht. Also ich weiß als Unternehmen ja typischerweise aufgrund meines Fahrzeugparks zum Beispiel, welche Teile werde ich eigentlich wann, in welcher Region, in welcher Stückzahl tatsächlich denn benötigen? Da kann ich ja einen ganz, ganz guten Forecast machen. Und wenn ich mir dann parallel anschaue, okay, wo auf der Welt stehen eigentlich welche Drucker in aktuell welcher Konfiguration, dann kann ich vielleicht auch mal einen guten Trade-off finden, zu sagen, okay, ich drucke nicht komplett on-demand, sondern ich drucke so ein bisschen vor. Dann habe ich zwar vielleicht Lagerkosten, die ich zwischendurch tragen muss, aber dann nur für wenige Tage oder Wochen. Gleichzeitig kann ich aber vielleicht schon einen Drucker nutzen, der die korrekte Konfiguration hat und deswegen die Produktionskosten noch ein bisschen weiter runterdrücken. Solche Funktionalitäten denke ich, werden in Zukunft immer wichtiger werden, um das Geschäftsmodell weiter auszubauen.
Wie sieht denn die typische Zusammenarbeit mit einem Kunden aus?
Also ganz grundsätzlich, die Zusammenarbeit mit den Kollegen von Daimler Truck, die ist sehr, sehr fruchtbar und sehr, sehr langjährig auch schon. Wir arbeiten schon viele Jahre vertrauensvoll zusammen. Grundsätzlich, wenn wir bei neuen Kunden sozusagen vorstellig werden, da gibt es so zwei ganz grundsätzliche Fragen. Entweder sagen Kunden, ich habe hier ein bestehendes Problem, könnt ihr da helfen? Oder inzwischen fast häufiger, ich weiß, ich soll irgendwie KI nutzen, aber wo fange ich denn an? Ja? Mhm. Und ich hatte vorhin schon ein bisschen erzählt, wir wollen das nicht als Mittel zum Zweck machen, damit man schöne Zeitungsartikel schreiben kann, ich habe jetzt KI benutzt, sondern wir sehen uns als auch ein Stück weit mit als Berater. Das heißt, wir erklären im Grunde, was technisch möglich ist und helfen dann unseren Kunden, geeignete Use Cases zu identifizieren. Das heißt, und zwar diejenigen, die dann auch letztendlich einen wirtschaftlichen Vorteil für unseren Kunden bieten können. Das heißt, wir machen dann fangen mit einer Art Mini-Beratungsprojekt an. Das sind meistens nur wenige Tage, wo wir eine technische Machbarkeit klären, welche Technologien werden eigentlich benutzt, welche Architektur steckt dahinter, was bedeutet das für Thema Datenschutz, Datensicherheit, klar, was kostet das, aber eben auch, welcher Nutzen, also finanzielle Nutzen ist denn überhaupt zu erwarten, um dann dem Kunden auch die Möglichkeit zu geben, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Dann machen wir technischen Durchstich, klar, entwickeln gemeinsam mit dem Kunden typischerweise agil, um auch sicherzustellen, dass das, was sich Veränderungen im Prozess kurzfristig abgebildet werden können.
Ralf, die erste Revolution im Fahrzeugbau war ja die Massenfertigung Henry Ford. Ja, dann kam Toyota mit Lean Production. Ist das jetzt Additive Manufacturing die dritte Revolution im Fahrzeugbau?
Ja, also so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig zu verstehen, in welchen Branchen und Unternehmen die additive Fertigung denn tatsächlich einen Gamechanger darstellen kann und auch schon darstellt. Und ich versuche das mal ein kleines bisschen greifbarer zu machen. Meiner Meinung nach wird der 3D-Druck nie, ist jetzt ein starkes Wort, aber ich glaube nicht, dass er in der Massenfertigung ankommen wird. Der 3D-Druck zeigt dann seine Stärken in Bereichen mit einem gewissen Individualisierungsgrad und mit einer hohen Varianz. Sprich, benötige ich von einem Produkt in derselben Ausführung, ganz wichtiger Punkt, in einem Monat zum Beispiel mehrere hunderttausend Stück, also ein und dasselbe Teil, dann gibt es wirtschaftliche Fertigungsverfahren. Das sind auch Werkzeugkosten sehr, sehr schnell amortisiert. Bewegen wir uns aber in Branchen mit einem höheren Customizing-Anspruch oder auch mit einer höheren Varianz und vielleicht Stückzahlenbereichen, ich hau jetzt einfach mal was raus, so im drei- oder vierstelligen Bereich, dann zeigt der 3D-Druck seine große Stärke und hat definitiv ein revolutionäres Potenzial.
Ja, super. Und was können da andere Branchen lernen? Ich meine, ihr seid ja auch offen für andere Branchen jenseits des Fahrzeugbaus. Eure Expertise und auch sogar euer Additive Manufacturing zu nutzen. Was können andere Branchen da lernen? Für welche Unternehmen würde sich das eignen?
Ja, tatsächlich haben wir da ja auch unsere externe Consulting-Einheit Additive Manufacturing Solutions AMS aufgesetzt, um tatsächlich aus unserem langjährigen Erfahrungsschatz der Nutzung vom industriellen 3D-Druck bei Daimler Truck und Daimler Buses auch für andere Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen, das heißt maritime Branche, Caravan-Branche, also wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen als Berater zur Seite zu stehen und die Einführung vom 3D-Druck in den industriellen 3D-Druck hier wirklich zur Seite zu sein und wirklich da auch Input zu geben. Und was ist da, glaube ich, ein ganz wesentliches Zauberwort? Das Thema Partnerschaften. Das haben wir auch festgestellt, weil es macht wenig Sinn, und das sehe ich immer wieder, dass man den 3D-Druck irgendwo im stillen Kämmerchen jetzt gerade für Serienanwendungen selbst entwickelt. Es ist wichtig, erstmal im eigenen Unternehmen unterschiedlichste Bereiche einzubeziehen, damit man unterschiedliche Blickwinkel hat. Ist das ganze Thema wirtschaftlich? Lösen wir dadurch wirklich einen Pain vom Kunden? Und ganz viele Aspekte müssen erstmal intern beleuchtet werden. Und dafür ist es dann so, ist unsere Erfahrung extrem wichtig, dort Unterstützung zu holen, um nicht so im eigenen Süppchen, das eigene Süppchen zu kochen. Weil das führt sehr häufig zu einer Sackgasse und dann leider auch immer mehr zu Frustration. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der Aspekt Partnerschaften und wirklich Unterstützung an die Seite zu holen, führt sehr schnell zu deutlich besseren Ergebnissen und deutlich weniger Frustration.
Sehr spannende Perspektive, absolut interessant. Also herzlichen Dank, Ralf, herzlichen Dank, Marcel, für dieses spannende Gespräch und für diese Einblicke zum Thema KI und 3D-Druck, Additive Manufacturing. Hier wächst, glaube ich, zusammen, was zusammengehört. Wie wir gehört haben, kann also diese Technologie einen signifikanten Beitrag in der gesamten Wertschöpfungskette nicht nur des Automobilbaus leisten, vom Engineering, Prototypenfertigung, Einkauf, Serienfertigung bis zur Ersatzteillieferung im Aftermarket. Absolut interessant. Ich glaube, da werden wir noch mehr hören. Für mehr Informationen hinterlassen wir Links zu den entsprechenden Teilnehmern hier und auch zu den Möglichkeiten selbst, die Expertise von euch zu nutzen. Diese Links hinterlassen wir auf unserer Podcast-Website. Also nochmal, Ralf, Marcel, herzlichen Dank für eure Beiträge und an die Zuhörer herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Ciao. Vielen Dank.
Mobilität von morgen.